In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 30. November 2017, zusammengestellt bei Radio Dreigland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. AfD, Landtagsanfrage, will verfasste Studierendenschaft durchleuchten. Am 15. November ging bei der Studierendenschaft in Baden-Württemberg auch an der Universität Freiburg eine Anfrage des Wissenschaftsministeriums ein. Es wird darum gebeten, Auskünfte über ideelle, finanzielle und andersartige Unterstützung von Gruppen, Initiativen und autonomen Referaten der verfassten Studierendenschaft Baden-Württembergs seit 2012 zu geben. Auslöser? Eine AfD-Landtagsanfrage. Zur Beantwortung gab das grün geführte Wissenschaftsministerium zunächst eine Frist von wenigen Tagen, bis zum Montag dieser Woche. Was die Anfrage für die verfasste Studierendenschaft der Universität Freiburg bedeutet und wie sie damit umgeht, darüber sprach Radio Dreigland mit Philipp Stöcks, Vorstand der Studierendenvertretung der Universität Freiburg. Fessenheim, wann ist nun fini? Am Ende des Jahres kann spekuliert werden. 2018, 2019, 2020? In den letzten Monaten sind wieder verschiedene Termine aufgetaucht. Nun die Zeichen, das Ende des Atommeilers Fessenheim, die dieses einläuten. Diese Zeichen sind unabsehbar. Allerdings noch nicht ganz klar, wann sie denn tatsächlich eintrifft. Dr. Rudolf Rechtsteiner, Trainer Nationaler Atomschutzverband, gibt sich trotzdem verhalten optimistisch. Zunächst zu den Nachrichten. Bundesverfassungsrichter Dr. H.C. Wilhelm Schluckbier hört auf. Am Freitag, dem 1. Dezember 2017, wird der Bundespräsident Herrn Dr. H.C. Wilhelm Schluckbier, Richter des Bundesverfassungsgerichts, die Entlassungsurkunde aushändigen. Er scheidet mit dem Erreichen der Altersgrenze von 68 Jahren nach rund 11-jähriger Amtszeit vorzeitig aus dem Amt aus. Am 7. September 2006 wurde Schluckbier vom Bundestag auf Vorschlag von CDU/CSU als Nachfolger von Evelyn Haas gewählt. Sein Nachfolger wird voraussichtlich ebenfalls auf Vorschlag der CDU benannt. Die Nachfolge Schluckbiers wird zum ersten Mal nicht vom Wahlausschuss des Bundestags, sondern vom Plenum des Bundestags gewählt. Kleine ländliche Schulen ohne Chefs. Kein Schulexperiment, sondern Realität. In Baden-Württemberg sind 6,5% der Schulleiterstellen unbesetzt. Diese Stellen haben es in sich, vom morgendlichen Schneeschippen, diversen Hausmeisteraufgaben, alles an Veranstaltungen und Verwaltung, rund 18 Stunden Unterricht an der Schule fällt alles und noch mehr an. Meist kommt die Sekretärin nur zweimal die Woche für ein paar Stunden. Dem umfangreichen Aufgabenprofil steht eine klare Einkommensgestaltung gegenüber. A12Z heißt die Einstufung und entspricht 200 Euro mehr als einem Lehrer. Zum Vergleich. Junge Hauptschullehrer fangen bereits mit der Besoldungsklasse A13 an. Damit verdienen die Berufseinsteiger an der Hauptschule mehr als ein Grundschulrektor. Der Mangel an Bewerbungen ist verständlich. Grüne und CDU haben ihrem Koalitionsvertrag versprochen, dem Mangel Abhilfe zu leisten. Susanne Eisenmann, CDU, schrieb sich die Qualitätsverbesserung der Schulen auf ihre Fahnen. Das Kultusministerium arbeitet mit Hochdruck an einem Konzept zur Stärkung der Schulleitung. Ende 2017 soll ein Vorschlag vorliegen. 3.450 Schulleiter gibt es im Land, 231 Stellen sind unbesetzt. Immerhin in Baden-Württemberg sind vergleichsweise nur 6,5% der Stellen in der Grundschulleitung unbesetzt. Sachsen hat 10% und Nordrhein-Westfalen 15% leere Grundschulchefsessel. Wolf im Verdacht. Drei Schafe sind bei Bad Wildbach, Kreis Calw, am Sonntag gerissen worden. Seitdem ein Wolf am 7. Oktober in Wieder, Landkreis Heilbronn, drei Lämmer gerissen hat, fällt der Verdacht zuerst auf Wölfe. Der Täterkreis ließ sich allerdings noch auf wildernde Hunde oder Luchse erweitern. In Baden-Württemberg war der Wolf im 19. Jahrhundert ausgerottet worden. Inzwischen wird der Wolf illegal bejagt. So wurde am Schluchsee bei Freiburg am 8. Juli ein erschossener Wolf gefunden. Referat Islamfeindliche und rechtsextremistische Bestrebungen Reichsbürger aktiv. Die ersten Erkenntnisse: Der typische Reichsbürger ist männlich, über 50 und überschuldet. Nur etwa 24% der Reichsbürger sind Reichsbürgerinnen. Momentan seien rund 2200 Reichsbürger und Selbstverwalter im Land aktiv. Ungewöhnlich sei das hohe Einstiegsalter. Wer Reichsbürger ist, steigt auch kaum wieder aus. Hohe Waffenliebe, rechtsextreme Gesinnung und Antisemitismus zeichnen Reichsbürger aus. Lange Zeit wurden Reichsbürger belächelt, nachdem bei einer Razzia im Fränkischen Georgsmünde ein Polizist von einem Reichsbürger erschossen wurde, ist das Lächeln erstarrt. Seit 2 Monaten gibt es nun ein eigenes Referat Islamfeindliche und rechtsextremistische Bestrebungen Reichsbürger. Laut Referatsleiter Lars Legas ist man dabei, sich eine Übersicht über die Szene zu verschaffen. Abgeordneter Heinrich Fichtner verlässt AfD. Mit dem Vorwurf, die AfD sei antisemitisch und extremistisch, hat der Abgeordnete Heinrich Fichtner die AfD verlassen. Zuvor hatte die AfD-Fraktion Fichtner wegen Abweichens von der Parteilinie mit Redeverbot belegt. Nach monatelangem Streit erklärte Fichtner nun am Freitag, 24. November, seinen Austritt aus der Partei. Sein Mandat, errungen über die AfD, möchte Fichtner behalten und wird künftig als fraktionsloser Abgeordneter sein Rederecht im Landtag wahrnehmen. AfD-Chef Jörg Meuthen begrüßte die Entscheidung zum Parteiaustritt Fichtners. Die AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag verlor mit Fichtner bereits den 3. Abgeordneten und hat nur noch eine Fraktion mit 20 Mitgliedern im Parlament sitzen. Dialog statt Dilettantismus, von Bildungsministerin Susanne Eisenmann, CDU, gefordert. Einige Eltern in Baden-Württemberg wollen eine Grundsatzdiskussion zur Qualität von Bildung und zur Bedeutung des Leistungsbegriffes in der Schule anstoßen. Die Bildungspolitik im Südwesten empfinden diverse Elternverbände als rückwärtsgewandt und ideologiegetrieben. In einer gemeinsamen Online-Petition fordert der Landeselternbeirat LEB und das Elternnetzwerk im Verein zur Gemeinschaftsschulen Baden-Württemberg auf der Ebene des Landtags eine Enquete-Kommission zum Aufbruch Bildung. Die Petition wurde am Freitag vergangener Woche gestartet. Ulrike Felger, die Sprecherin des Elternnetzwerks, sieht die Petition als ersten Schritt zur Mobilisierung und zur Vernetzung der Eltern. Für das kommende Jahr würden bereits weitere Aktionen geplant. Das Elternnetzwerk der Gemeinschaftsschulen argwöhnt, die neue Schulart Gemeinschaftsschule werde unterschwellig zur Disposition gestellt. Matthias Wagner-Uhl, ebenfalls vom Elternnetzwerk, sagt, Leistungskontrolle, Monitoring und Vorgaben von oben nach unten würden nicht funktionieren. Die gemeinsame Diskussion über Bildungsqualität fehlt. Die SPD, die zu ihrer Regierungszeit Gemeinschaftsschulen stark gefördert hat, verlangt mindestens 100 zusätzliche Lehrerstellen für Gymnasiallehrer an Gemeinschaftsschulen. Die Dialogbereitschaft Eisenmanns bezeichnete Stefan Fulst-Bley, der Bildungsexperte der SPD, als absolut ungenügend. Hintergrund: Der Vergleich der Bundesländer beim Thema Bildung zeigt laut einer aktuellen Studie allgemeine Defizite. Bei der Ganztagsbetreuung liegt Baden-Württemberg auf dem letzten Platz, bei der beruflichen Bildung aber auf Platz 2. Die Studie Bildungsmonitor 2017 des Instituts der Deutschen Wirtschaft, IW, wurde im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft erstellt und gilt als arbeitgebernahe.
Die Frist lief ja jetzt am Montag ab, die gesetzte Frist vom Wissenschaftsministerium. Wie habt ihr euch gegenüber der Anfrage verhalten?
Ja, ich glaube, hier muss man nochmal den bloßen Umfang der Anfrage darstellen. Es geht, wie du schon gesagt hast, ab 2012 um alle unterstützten Initiativen, autonomen Referate, sonstige Gruppen. Allein diese Daten, also die Finanzdaten und die sonstigen Unterstützungsdaten zusammenzusuchen, dafür könnte man wahrscheinlich eine Archivstelle über ein Jahr beschäftigen. Das heißt, verfasste Studierendenschaften sind größtenteils ehrenamtlich getragen. Das war rein praktisch auch schon gar nicht möglich, das zu leisten innerhalb von 3 Werktagen. Zumal die Informationen nicht gesammelt auch auf allen Webseiten immer verfügbar waren.
Heißt, eigentlich sind das öffentlich einsehbare Daten, nach denen hier die AfD fragt.
Genau, wobei natürlich die konkrete Zusammenstellung davon dem Ganzen eine größere Präsenz gibt. Und ich meine, schaut man sich an, welche Gruppen angefragt werden, dann geht es einmal um Initiativen und konkret aber auch um die autonomen Referate. Das heißt, bei uns im Stura, das sind jene Referate, die sich nicht an das imperative Mandat des Sturas binden müssen. Das hat den Grund, dass diese Referate, das sind beispielsweise das Regenbogen, Drogenreferat, das Genderreferat, marginalisierte Gruppen vertreten, die einer größeren Diskriminierung ausgesetzt sind. Und dass die AfD nun genau diese Gruppen anfragt, könnte man schon sagen, stellt von Seiten der AfD deren Existenzberechtigung oder deren besonderen Schutz nochmal in Frage. Und das sehen wir natürlich sehr problematisch.
Was bedeutet diese Anfrage dann konkret für die Arbeit dieser autonomen Referate?
Das heißt, dass die Arbeit offengelegt wird. Also es wird dann parlamentsöffentlich oder letztendlich auch komplett öffentlich, wenn das veröffentlicht wird, für was diese Referate ihr Geld ausgeben, wo die wie wirken. Man sieht dann natürlich auch, welches Referat wo wie aktiv ist. Und wenn man sich anschaut, dass die AfD durchaus gute Verbindungen zu neuen Rechten und Identitären pflegt, die nicht selten gewaltbereit sind, denke ich, kann man da auch den Schutz dieser Gruppen sehr angegriffen sehen.
Du hast gesagt, allein der Umfang macht es praktisch unmöglich, in dieser Zeit die Anfrage zu beantworten. Heißt, ihr habt sie jetzt nicht beantwortet.
Wir hatten schon vergangenen Freitag, also einen Tag nach dem Eingang, bereits mit dem MWK Rücksprache gehalten. Ich hatte versucht, das klarzumachen, dass es auch praktisch nicht möglich sei, diese Daten kompakt zusammenzutragen. Wir hatten dann eine Antwort formuliert, auf unsere Website verwiesen, wo die Protokolle auch zu finden sind. Das heißt, wir kommen da ein bisschen unserer Auskunftspflicht auch nach. Allerdings, ja, das war nicht möglich. Es gab jetzt eine Fristverlängerung. Das heißt, wir wollen mal davon ausgehen, dass es auch bei anderen Studierschaften das Problem gab, dass das nicht in der genannten Zeit geleistet werden konnte, die noch bis nächsten Montag geht, was von uns an unserer Antwort allerdings nichts mehr ändert.
Heißt, ihr werdet jetzt keine ganz ausführliche tabellarische Zusammenstellung für die AfD machen?
Genau, wir werden es dabei belassen.
Du hast jetzt schon ein bisschen was gesagt, dass marginalisierte autonome Referate in ihrer Arbeit gewissermaßen auch wirklich bedroht werden mit solchen Anfragen. Wie bewertest du diese Anfrage allgemein?
Also wir hatten die Pressemitteilung damit getitelt, dass Studierschaften durchleuchtet werden sollen. Es gab davor eine große CDU-Anfrage zu Linksextremismus, die auch die Studierschaften betraf. Und wir sehen immer größer werdendes Interesse an den Verwaltungs- und Finanzierungsstrukturen der verfassten Studierendenschaft, die im Landeshochschulgesetz eigentlich in ihrer Selbstverwaltung geschützt ist und eine Auskunftspflicht gegenüber dem Rektorat hat. Aber es ist eigentlich, denke ich, nicht vorgesehen, dass ständig zusätzlich die Kontrollinstanz des MWKs bewirkt durch irgendwelche Landtagsfraktionen dazukommt.
Die AfD fragt auch nach Gruppen, die unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen und finanzielle Unterstützung erhalten haben. Wie bewertest du diesen Aspekt der Anfrage?
Bei dem Teil dazu muss man sagen, dass das nicht an uns weitergeleitet wurde. Das wird wohl durch das MWK oder durch die Landesregierung beantwortet werden. Das heißt, wir hätten das nicht beantworten müssen. Aber natürlich zeigt das auch wieder ganz klar, in welche Richtung diese Anfrage geht. Und zwar linkspolitisches Engagement, was der AfD großes Dorn im Auge zu sein scheint, transparent offenzulegen und im Zweifelsfall auch dagegen vorzugehen.
Du hast schon ein bisschen gesagt, an der Uni Freiburg herrscht reges hochschulpolitisches Treiben. Auch politische Gruppen nutzen die Uni für Veranstaltungen und kooperieren immer wieder auch mit der verfassten Studierendenschaft. Eurer Meinung nach sind diese Kooperationen, sind diese Unterstützungen vom politischen Mandat der verfassten Studierendenschaft gedeckt?
Ja, du hast es gesagt, wir haben ein hochschulpolitisches Mandat bzw. ein allgemeinpolitisches Mandat sowie auch eine parteipolitische Neutralität. Und im Rahmen unserer Arbeit als Gliedkörperschaft der Hochschule und verfasste Studierendenschaft achten wir das auch. Es gab eine größere Diskussion, als es um G20 ging und die Finanzierung von Zugfahrten, die als Benita Stura beschlossen hatte mit 300 Euro. Das hatten wir dann aber tatsächlich auch die Auszahlung verhindern müssen, weil das Mandat nicht gedeckt hätte. Und da sind wir auch sehr bedacht, dass das nicht überschritten wird.
Jetzt wurde diesen Sommer ja auch bekannt, dass die grüne Wissenschaftsministerin Theresia Bauer den verfassten Studierendenschaft das politische Mandat wieder wegnehmen will, beziehungsweise es ein bisschen umbenennen will, stärker als wirklich rein hochschulpolitisches Mandat festschreiben will. Wie weit sind diese Vorgänge?
Also es wird jetzt demnächst im Landtag die LAG-Novelle, also die Novelle des Landeshochschulgesetzes, beschlossen. Im Rahmen dessen wird auch eben dieser Satz in Absatz 4 gestrichen, der der da sagt, dass die Studierendenschaften im Rahmen ihrer Aufgaben ein allgemeinpolitisches Mandat wahrnehmen. Dazu haben wir eine Stellungnahme veröffentlicht und die an den Landtag geschickt. Genauso die Landesstudierendenvertretung hat das getan, die sich massiv dagegen ausspricht. Wir denken, es ist essentiell, dass Studierende als große Statusgruppe sich auch zu allgemeinpolitischen Belangen äußern dürfen, um eine statusgruppengerechte Vertretung zu bekommen. Das fängt schon an bei Problemen, die hier in Freiburg allgegenwärtig sind, wie beispielsweise der Wohnungsmarkt, wo es ja durchaus auch Nachbesserungsbedarf gibt. Was, denke ich, sehr wichtig ist, dass Studierende sich für sozialen Wohnungsbau und für erschwingliche Mieten einsetzen können.
Denn Studierende sind ja auch immer wieder bei der Wohnungssuche betroffen von dieser Knappheit an bezahlbarem Wohnraum. Würde der Entzug des politischen Mandates oder die Konkretisierung, dass wirklich nur noch hochschulpolitische Belange in den Aufgabenbereich der verfassten Studierendenschaft fallen, ist vielleicht auch zukünftig der AfD leichter machen, die verfasste Studierendenschaft anzugreifen?
Wie sich das genau auswirken wird, kann man noch nicht ganz absehen, da es ja auch keine Rechtsprechung zu dem neuen Gesetzestext gibt. Es wird dann schon präzise nur um hochschulpolitische Arbeit gehen und um Aufgaben der politischen Bildung, die dann weitergefasst werden können. Aber ja, es ist, denke ich, schon der Versuch, die Arbeit der Studierendenschaften einzuschränken, beziehungsweise die auch politisch mundtot zu machen. Und das dürfte der AfD zuspielen, wenn man diese Anfrage betrachtet. Und dass die Studierschaften als politisches Dorn im Auge sozusagen politisch entschärfen.
Wenn das daher Versuch ist, dann vielleicht als Abschlussfrage, werden solche Anfragen der AfD, aber wird auch vielleicht der Entzug des politischen Mandates die Arbeit der verfassten Studierendenschaft wirklich in Zukunft konkret verändern?
Ja, also ich denke, man kann nicht darüber hinwegsehen, dass diese Anfrage auch unsere Arbeit betrifft und sie auch einschränkt. Wir müssen uns damit befassen, wir müssen dem nachgehen. Eine gewisse Auskunftspflicht haben wir ja doch. Wir haben eine PM veröffentlicht. Das ist alles Zeit, in der wir uns nicht um die Belange der Studierenden kümmern können. Und das kann man, denke ich, durchaus kritisch sehen und sich überlegen, ob das nun wirklich zielführend ist, uns mit derartigen Anfragen zu torpedieren.
Soweit Philipp Stöcks, Vorstand der verfassten Studierendenschaft der Uni Freiburg. Mit ihm haben wir über die Landtagsanfrage der AfD gesprochen. Die AfD möchte die Studierendenvertretungen in Baden-Württemberg durchleuchten.
Es geht mal wieder um Fessenheim, genauer gesagt. Fessenheim schließen, nicht schließen. Da gibt es ja verschiedenste Informationen, die durch die Medien huschen. Ich habe mir das mal hier kurz angeschaut. Da hat es geheißen, dass der Beschluss, Fessenheim 2018 zu schließen, schon wieder obsolet ist und erst ein paar Jahre später stattfinden wird. Ich glaube, das war 2021, da ein neuer Termin genannt worden ist. Später dann wurde das Ganze zurückgenommen und. Das heißt, ein kleiner Anruf bei Axel Meyer, BUND Freiburg, hat dann auch nicht so viel gebracht. Er hat nur gesagt, naja, alles noch ein bisschen unsicher. Das heißt, es gibt viele Informationen und sehr, sehr wenig Wissen. Ich bin jetzt verbunden mit Dr. Rudolf Rechsteiner von der TRAS, das heißt dem Trinationalen Atomschutzverband, und sage erstmal Servus.
Ja, guten Tag, Herr Kramersbacher.
Jo, wissen Sie mehr?
Ja, wir wissen eigentlich auch nicht genau, was der Fahrplan ist, aber es gab in den letzten Monaten doch ein bemerkenswertes Ereignis. Also das war vor etwa 2 Wochen, da ist der Chef der Atomstromabteilung der Électricité de France nach Fessenheim gekommen und hat dem Personal gesagt, dass Ende 2018 oder Anfang 2019 der Reaktor definitiv geschlossen wird. Und ich meine, es gibt klare Anzeichen, dass die Schließung von Fessenheim ja auch von der amtierenden Regierung jetzt weiterverfolgt wird. Es gibt auch andere Nachrichten, die sind nicht so positiv, so die Reduktion auf 50% Atomstromanteile in Frankreich sei bis 2025 nicht zu erreichen. Das hat der Umweltminister Hulot gesagt und das hat man ja eigentlich auch erwarten können, weil das ja die Schließung von etwa 20 Reaktoren umfasst hätte. Aber es gibt dann auch eben Meldungen, dass neben Fessenheim noch weitere Reaktoren in dieser Amtszeit stillgelegt werden sollen.
Sind denn Reaktoren praktisch in Frankreich jetzt am Aufbauen, das heißt, dass sie anfahren? Es hätte geheißen, dass Flamatville sozusagen zuerst ans Netz muss, bevor Fessenheim stillgelegt werden kann?
Ja, es gibt natürlich immer noch gewisse Unsicherheiten bei Flamanville, aber die haben ja jetzt gesagt, dass sie das in Betrieb nehmen werden. Und die Tatsache, dass hier die EDF den Bau leitet und nicht die Areva, die ja faktisch Konkurs ist, deutet darauf hin, dass vielleicht ein leistungsfähiger Betreiber hier am Werk ist, als bei den Neubauten in China, Finnland oder auch Großbritannien. Also es scheint so, dass in Flamanville jetzt mindestens die technischen Probleme sichtbar gelöst werden können.
Was heißt das? Kennen Sie sich da ein bisschen aus mit diesem Reaktortyp? Ist es eine Verbesserung gegenüber Fessenheim? Auf jeden Fall, weil Fessenheim ist uralt. Aber ich meine, Reaktoren sind ja eigentlich generell nicht so ganz sicher.
Ja, das ist so. Aber das ist ja der gleiche Reaktortyp, der sogenannte Euroreaktor, wie schon in Finnland seit ungefähr 10 Jahren im Bau ist. Und wie soll ich sagen, wirtschaftlich gesehen sind diese Reaktoren vollkommen jenseits von Gut und Böse. Das heißt, die Stromerzeugung ist doppelt bis dreimal so teuer wie Windkraft, Onshore oder Offshore. Aber nachdem man so viel investiert hat, will Frankreich diese Reaktoren unbedingt fertigstellen. Man hat auch immer noch das Gefühl, dass sie auf große Exportgeschäfte hoffen. Und ja, ich denke, jetzt, wenn man sieht, wie im Reaktorbau die Kapazitäten zurückgefahren werden, zum Beispiel das Gasturbinengeschäft von General Electric oder von Siemens, dann muss man doch sagen, die Branche richtet sich darauf ein, dass Wind und Sonne die dominanten Techniken sein werden. Und ich denke, dass diese Entwicklung an der Atomindustrie eben nicht vorbeigehen wird. Also die Franzosen erkennen wahrscheinlich, dass die Weiterführung des AKW-Baus einfach wahnsinnig teuer sein wird, weil man heute absolut nicht mehr konkurrenzfähig ist mit den erneuerbaren Energien. Und das hat die EDF selber auch in Interviews in den letzten Monaten zugegeben. Sie retten sich dann einfach mit der Bemerkung, dass ja die Sonne nicht in der Nacht scheine und dann brauche man Atomstrom. Aber auch das ist ein schwaches Argument, weil die Batterientechnik weltweit in unglaublichem Tempo zulegt. Also man wird selbstverständlich den Solarstrom mit geeigneten Speichern auch in die Nacht transferieren.
Sie haben jetzt gesagt, dass in den letzten Wochen der Direktor gekommen ist und gesagt hat, den Mitarbeitern in Fessenheim praktisch, ihr könnt schon mal anfangen zu packen. Gewisse Leute werden aber auch gebraucht, um Fessenheim dann abzubauen. Sind da irgendwelche Pläne auch durchgesickert, wie das laufen soll?
Nein, das wissen wir nicht, aber es gab mal einen Vortrag in Süddeutschland, wo gezeigt wurde, dass die EDF schon so etwas wie eine Reihenfolge hat bei den Altreaktoren, wie man die rückbauen will. Da gibt es auch eine spezielle Abteilung, die das macht. Und ich meine, die Franzosen haben ja ihr Reaktorprogramm innerhalb 15 Jahren aufgebaut. Da hat man innerhalb 15 Jahren hat man praktisch 60 Reaktoren gebaut und man muss sich das vorstellen, wenn die dann alle ins kritische Alter kommen und man die gleichzeitig stilllegen müsste, dann wäre das Land wahrscheinlich völlig überfordert. Also es hat schon eine gewisse industrielle Logik, dass man jetzt die alten Werke schrittweise vom Netz nimmt. Und das Spannende dabei ist einfach, dass Frankreich ja auch so ein bisschen Solar- und Windenergie immer gemacht hat und die Leute bei der EDF wissen ganz genau, dass das heute billiger ist. Also da darf man hoffen, dass vielleicht dann in den nächsten Jahren auch mal ein Tempo vorgelegt wird bei Wind und Sonne, wie wir es in Deutschland kennen.
Dann klingt das relativ optimistisch und mit Optimismus können wir dann ins neue Jahr hineingehen. So, Rudolf Richsteiner von der TRAS, dem Trinationalen Atomschutzverband, mit einem gewissen gesunden Optimismus, wenn auch sehr, sehr vorsichtig, zur baldigen Stilllegung von Fessenheim, das natürlich noch nicht so ganz mit dem Enddatum versehen ist.
Genau. Vielen Dank.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 30. November 2017, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz, Freiburg, durch Konrad.
In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten. Ah!
Jetant ton peignoir, me laissant seul dans le noir. Chaque soir dans mon lit, j'aurai pensé à l'instant où tu montrais tes seins, tes reins, c'était bien. Papa, j'étais dans la peur. Chaque jour j'attends devant mon écran ce troublant moment où devant tous ces gens tu montres tes seins, tes reins et c'est bien.
Oh, 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 oh.